Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Montag ist Schlag den Großtag, das kennen Sie. Eva Schütz allerdings im wohlverdienten Urlaub. Und deswegen haben wir mehr als nur adäquaten Ersatz in dieser Woche. Und zwar Philippa Beck, manche kennen sie noch unter Philippa Strache. Name ist aber mittlerweile Beck. War zuletzt auch Nationalratsabgeordnete, unabhängige, davor auch bei der FPÖ lange tätig. Und der eine oder andere kennt sie auch als ehemalige Ehefrau des Vizekanzlers. Hallo Philippa.
Hallo, danke für die Einladung.
So, und den Gerald Groß müssen wir nicht vorstellen. Der gehört ja irgendwie zum Studioinventar dazu.
Verwachsen.
Genau, verwachsen mittlerweile hier auf OE24TV. Wir starten gleich einmal mit der FPÖ, weil da gibt es vielleicht, und das würde der eine oder andere ja gar nicht so vermuten, vielleicht doch ein bisschen Dissens zwischen euch beiden. Philippa, deine Einschätzung. Du warst ja eine Zeit lang für die FPÖ politisch tätig. Wenn wir uns derzeit die Umfragen anschauen, ist die FPÖ meilenweit vorne, liegt um die 36, 37, bei manchen Instituten sogar bei 38 Prozent. Glaubst du diese Werte und woran liegt das, dass die FPÖ deiner Meinung nach momentan so stark ist und die anderen, die Regierungsparteien, so schwach sind? Ist das die Stärke der FPÖ oder ist das die Schwäche der anderen?
Also die Werte, die glaube ich zu 1000%, ich glaube, dass die tendenziell sogar noch höher liegen, weil die Stigmatisierung einfach auch da ist, dass man sich auch, wenn es nur eine Umfrage ist, tendenziell eher nicht sagen traut, man wählt die FPÖ. Das heißt, rein theoretisch würde ich dem sogar noch ein bisschen, 1-2 Prozentpunkte dazugeben. Also die Stärke ist da. Sie bauen sehr viele sehr gute Narrative auf. Die Frage ist, wie viel von diesen Versprechungen kann man dann am Ende des Tages wirklich halten? Ja? Mhm. Es ist von dem, wie Sie Ihre eigene Medienlandschaft aufgebaut haben, ist es perfekt. Also besser kannst du es nicht machen, weil du eigentlich medienunabhängig bist, weil die wirklich es geschafft haben, sich abseits von dem ganzen Mainstream oder von den ganzen etablierten Medienhäusern ein Standbein in der Medienlandschaft zu schaffen. Ja, und derzeit auch die Regierungsperformance ist unterirdisch und auch von der ÖVP. Und daher haben die auch viele Wähler angezogen von der ÖVP. Das heißt, summa summarum, die kommen sicher auf diese Prozentpunkte. Die Frage ist nur, ob die Versprechungen auch tatsächlich halten werden können, weil viele Versprechungen, die gemacht werden, sind an EU-regulare.
Hört sich ein bisschen so an, als würdest du nicht daran glauben.
Nein, dass die Versprechen erfüllt werden, ein Großteil davon kann ich mir nicht vorstellen, weil es nicht möglich ist.
Ja. Gerald, du glaubst ja auch an die Umfragewerte. Philipp meint, vielleicht sind sie sogar etwas höher als derzeit in den Umfragen. Aber da ist viel heiße Luft dabei, wenn ich das einmal so übersetzen darf.
Schön, was du alles übersetzt. Also erstens, die Freiheitliche Partei hat einen Erfolgskurs, logisch. Die große Panne war 2019. Gab aber, wenn wir zurückblicken auf 70 Jahre FPÖ, viele Bannern, viele Katastrophen, viele schicksalsträchtige Wendungen. Erinnere an 2005, an die PZÖ-Gründung, erinnere an den Tod Jörg Haiders 2008, erinnere an Ibiza, Heinz-Christian Strache 2019 und hat sich eigentlich durch Kickl relativ rasch, und zwar immediately, binnen kürzester Zeit erholt, was dazu gehört hat, dass 2020 mit der Corona-Krise Herbert Kickl der Einzige war, der eine stringente, kompromisslose Linie an der Seite der Corona-Kritiker gefahren ist, hat sich fortgesetzt 2022 mit dem Ukraine-Krieg, wo er Friede, Partnerschaft in Europa, Energieversorgung, Gas, günstiges Gas gesetzt hat und nicht im Chor quasi geheult hat, wir machen jetzt einen Wirtschaftskrieg, der uns ja schlussendlich auf den Kopf gefallen ist. Das heißt, seit 2015 noch dazu diese Wir-schaffen-das-Krise, die ja bis heute nicht überwunden ist. Wir schauen in deutsche Städte, wir schauen in österreichische Städte, es vergeht kein Wochenende, dass nicht irgendeiner einen Machetenmord gerade erlebt oder eine Gruppenvergewaltigung. Also es ist ja eigentlich eine entsetzliche Zeit, es ist ein entsetzlicher Kontinent geworden. Und davon profitiert die Freiheitliche Partei, weil sie hier ein Alleinstellungsmerkmal gebildet gepilgert hat und gegen das sogenannte Establishment ist. Ich gebe Philippa Beck vollkommen recht. Sie brauchen keine Medien, sie müssen nicht mehr in die ZIP gehen, sie müssen zu niemandem in Wahrheit gehen. Sie gehen zu W24, aber auch das müssten sie nicht. Das heißt, sie bespielen ihre eigenen Medien, ihre eigenen Social Medias, ihre Netzwerke, die weit größer sind als die Auftritte der Medien in Österreich, bilden hier ein eigenes Medium in sich, ein Parteimedium. Das hat bereits unter Strache begonnen. Ich erinnere an den reichweitenstarken Account von Heinz-Christian Strache mit 1 Million Follower, das Match kurz Strache jeweils mit 1 Million. Also dieses Setting, dieses Setzen auf Social Media, dieses Setzen auf eigene Medien hat schon viel früher begonnen. Das haben sie jetzt auf die Spitze getrieben, professionell, eigenes Radio, FPÖ-TV und. So, und daher, ja, ich komme zum selben Ergebnis, du hast eine desaströse Regierung und da ist die FPÖ mit Herbert Kickl die Antipode und sammelt natürlich alles, was regierungskritisch ist und das ist mittlerweile die Mehrheit in dem Land.
Der Punkt war da jetzt schon
dabei. Der Punkt war, ob sie die Versprechen halten. Ja. Da möchte ich der Philippa widersprechen. Und zwar aus einem schlichtweg einfachen Grund. Ich glaube, dass die Freiheitliche Partei sehr wohl bei den Versprechungen, ich würde nicht sagen vorsichtig ist, aber sicherlich nicht das Blaue vom Himmel verspricht. Also, wenn sie beispielsweise die Remigration verspricht, die der Unintegrierbaren, der Illegalen, die in den Sozialsystemen verweilen, dann gebe ich dir recht, dass das gesetzliche Änderungen bedarf. Mhm. Aber diese gesetzlichen Änderungen beispielsweise auf europäischer Ebene, Rückbringungsrichtlinie, das sehen wir, dass wenn einige Mitgliedsländer, in dem Fall ist das, glaube ich, ein Ergebnis von Viktor Orban und Ungarn gewesen, sich auf die Hinterfüße stellen, dass auch auf europäischer Ebene Änderungen möglich sind. Dass in Österreich die NGOs zur Budgetsanierung hernehmen, die 5 Milliarden Euro im Jahr kosten, oder jetzt nicht vom Roten Kreuz oder von den Samaritern und von den Johannitern und von der Feuerwehr, die kriegen eh alle einen Tropfen in Wahrheit von dem, sondern eher doppelt und dreifach Förderungen im parteipolitischen Bereich.
Ein Versprechen war da jetzt schon dabei, und zwar, du führst es ja sehr stark auf die Person des Herbert Kickls zurück.
Ich heute gerade gesagt, ja, du sagst, Herbert Kickl, ja, ich heute neben, ja.
Ist das, siehst du das auch so, ist Herbert Kickl der Erfolgsgarant der FPÖ oder wer ist eh wurscht, wer der Erster wäre momentan oder Einser wäre, die FPÖ wäre so oder so Erster. Wie siehst du den Kickl,
also der Meinung, Kanzler? Wenn du die Meinung zwei teilst, also ich möchte dir da recht geben, aber bevor wir uns zu viel recht geben, ich gebe dir dann im zweiten Teil, gebe ich dir nicht recht. Im ersten Teil ja, also es bedarf viel Kraft und auch mental, dass du deine ganze Partei zusammenhältst und sagst, okay gut, auch wenn wir gerade entgegen der Regierung und entgegen auch der Medien, also wie Medien operieren, gerade in Zeiten von Corona, ich meine, da ist die FPÖ zerrissen worden, also nicht nur in Österreich, sondern also fast auf der Welt, ja. Aber da den Kurs so zu halten, also das bedarf schon einer sehr strengen, ob der wirklich regierungsfähig ist oder ob der regieren kann, das glaube ich nicht, das bezweifle ich. Ja. Ich glaube, dass es tendenziell egal wäre. Es müsste halt jemand sein, der politisch versiert ist und auch.
Aber für dich ist er kein Kanzler.
Nein, definitiv nicht. Und ich glaube, dass es da auch ein großes Vertrauensproblem gibt.
Aber also warum ist er kein Kanzler für dich? Was macht ihn nicht kanzlerlei?
Weil du auch als Kanzler, egal wie es ausgeht, am Ende des Tages kompromiss- und paktfähig sein musst. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das nicht ihm viele nachsagen würden.
Und du bist der Meinung, das ist er nicht?
Nein, also es hat die Zeit in der Regierung gezeigt, dass es relativ schwierig ist. Und es hat auch die Regierungsverhandlung, die es jetzt gegeben hat, wo die Dreierkoalition dann herausgekommen ist, gezeigt.
Du kennst ihn ja auch persönlich, auch aus deiner Zeit noch in der FPÖ. Meinst du nicht, er kann sich da ein bisschen chamäleonartig auch anpassen, wenn er in der Regierung wäre, dass er dann kompromissfähig wäre?
Ich glaube, dass wenn dieses Chamäleon in ihm schlummern würde, hätte man das ja gesehen, spätestens bei den Regierungsverhandlungen. Mhm. Und ich meine, dass du natürlich auch bei Regierungsverhandlungen gewisse Forderungen hast, wo du sagst, okay, gut, da gibst du nicht nach, da rückst du nicht ab. Das ist klar, ja, weil du hast etwas, wo du auch deinem Wähler verpflichtet bist, weil Wähler, sie wählen dich aus einem Grund heraus oder sie haben ein Vertrauen in deine Partei, potenzielles Vertrauen, Regierungsverantwortung zu übernehmen, aus einem Grund heraus. Also du kannst bei manchen Ministerien gar nicht sagen, okay, gut, das überlassen wir euch.
Und das ist der Unterschied zum Strache, deiner Meinung nach auch, zwischen Kickl und Strache?
Da gibt es sicher sehr viele Unterschiede. Ich glaube, dass beide in ihrer Persönlichkeit nicht zu vergleichen sind. Grundsätzlich
und zwar
nicht,
inwiefern? Ja.
Ich glaube, dass rein theoretisch beide Charaktere sich gut ergänzt haben. Also ich glaube, dass es beides braucht am Ende des Tages.
Okay, aber der Kickl ist kein Kanzler für dich, sagst du.
Er ist nicht kompromissbereit. Ja. Was auch gut sein kann.
Na ja, schau, die Philippa holt sich ihren Erfahrungszweig, wie jeder andere Mensch und wie ich auch, über das Kanzler-Dasein der letzten zwei, drei Jahrzehnte in Österreich. Wir haben das Jahr 2026. Und wenn wir als junge Menschen, sie ist ein junger Mensch, ich bin, glaube ich, älter, ja schon.
Nicht mehr ganz so jung.
Nicht mehr ganz so jung, ich wäre ein alter, weißer Mann. Ich nehme es zur Kenntnis mit viel Freude im Übrigen. haben wir natürlich in der Retrospektive einen Blick auf, wie benimmt sich ein Kanzler. Und das ist Herbert Kickl sicher nicht. Also Herbert Kickl ist aus meiner Sicht sicherlich nicht mit Christian Stocker vergleichbar. Und zwar nicht einmal mit seinem Dreck unter dem Fingernagel, Gott sei Dank. Und ich sage, Gott sei Dank, er ist nicht mit Karl Nehammer vergleichbar. Und ich sage, Gott sei Dank, er ist nicht mit Alfred Gusenbauer vergleichbar, Stichwort Benko. Und ich sage, Gott sei Dank, er ist nicht mit Christian Kern vergleichbar, Prinzessin Glaskind. Und ich sage, Gott sei Dank, er ist auch nicht mit Werner Faymann, Stichwort Wohnbau statt Wien, vergleichbar. Und ich sage, Gott sei
Dank.
Hast du jetzt ich glaube, bewusst. Ja, den habe ich bewusst ausgelassen.
Bin ich gespannt.
Nein, nein, um das geht es jetzt nicht. Jetzt geht es um einen Herbert Kickl, aber ich komme gerne auf den Kurz zurück. Er ist Gott sei Dank nicht das, was wir uns in Österreich die letzten 20, 25 Jahre unter Kanzler vorstellen mussten. Mhm. Und was im Übrigen auch jene Kanzler waren, die beispielsweise einen Jörg Haider groß gemacht haben, beispielsweise deinen Mann Heinz-Christian Strache groß gemacht haben, weil in Wahrheit ist Heinz-Christian Strache Ex-Mann. Auch nur, Ex-Mann, Entschuldigung, Ex-Mann groß geworden. Warum? Weil du solche Antipoden, weil er die Antipode zu solchen Kanzlerdarstellern war. Mhm. Und das ist auch das Geheimnis eines Herbert Kickl, dass er jetzt diesen Erfolg einfährt, den im Übrigen anderen Parteiobleuten, inklusive der Ex-Mann, in 30, 40 Jahren, in 70 Jahren nie passiert ist, stimmenstärkste Partei bei der EU-Wahl zu werden und stärkste Partei bei einer Nationalratswahl zu werden.
Ja, aber das sagt so. Die Philippa, aber das ist...
Und ich sage, ja, und ich sage, ich drehe jetzt... Nein, nein, und ich drehe... Nein, und das sehe ich eben nicht so. Ja. Weil zum Beispiel der Norbert Hofer bei allem Respekt und bei aller Wertschätzung damals bei all den Corona-Maßnahmen mitgemacht hätte und nie ein Alleinstellungsmerkmal herausgebildet hätte. Weil beispielsweise der Norbert Hofer in der Russland-Kiste, in der Russland-Thematik vielleicht gesagt hat, ja, man muss mit dem Herrn Zelensky sprechen. Vielleicht wäre er sogar aufgestanden und hätte ihm applaudiert bei Zelensky, wenn er im Parlament aufgetreten ist. Also diese Kompromisslosigkeit, ein Alleinstellungsmerkmal für die Freiheitliche Partei herauszuarbeiten, auch um den Preis, dass Herbert Kickl am Ende der Verfemte und der Geächtete des gesamten politischen Establishments ist, das hätte sich weder ein Norbert Hofer getraut, der Heinz-Christian Strache sehr wohl, aber auch nur unter getreulicher Begleitung das ist Herbert Kickl, der ihm gesagt hat, halt durch, Heinz, halt durch, Heinz.
Spricht das nicht eher für die Theorie, dass er eigentlich gar nicht regieren
Nein,
möchte?
Nein, weißt du, was das für die Theorie spricht? Dass der Herbert Kickl aus seinen Vorgängern sehr, sehr gut gelernt hat. Mhm. Ich kann ja nicht aus der Ära Strache berichten, das kannst du. Aber ich kann aus der Ära Haider berichten, authentisch. Bei der Ära Strache, wie du weißt, war ich BZÖ, zumindest am Anfang. Es war aber deinem Ex-Mann zu verdanken.
Da warst du der Geächtete.
Da war ich, ich bin der Bari der Nation. Aber es war im Übrigen ihrem Ex-Mann zu verdanken, dass es den Frieden zwischen BZÖ und einzelnen Proponenten und der FPÖ dann auch gegeben hat. Das ist auch gut so. Ich glaube, das ist auch sein Verdienst. Man muss ihn da nicht oberblädeln. Ganz im Gegenteil, der hat seine Verdienste gehabt. Aber es gibt für mich dann durchaus aus der Ära Haider folgendes Problem. Jörg Haider gewinnt 1999 mit im Führungsduo mit Thomas Prinzhorn die Nationalratswahl. Mhm. Überholt die ÖVP. Ist kompromissbereit. Kompromissbereit, bekommt eine gewisse
gewonnen
Angst.
Gewonnen oder sind nicht Zweiter, weil du gesagt hast, gewonnen.
Vor der ÖVP nein, den zweiten Platz, den ersten Platz hatte Viktor Klima. Ja, aber gewinnt vor der ÖVP, bekommt den zweiten Platz, ist kompromissbereit der österreichischen Volkspartei über, lässt sich in Wahrheit von Wolfgang Schüssel einlullen, das Tagebuch von Jörg Haider mehrmals schon publiziert, im Übrigen in ein paar Jahren in einem neuen Buch wieder, spricht Bände und am Ende kommt Folgendes heraus. Jörg Haider lässt sich nach Kärnten verjagen, geht aus der Regierung, keiner will ihn in der Regierung, obwohl er der große Wahlsieger ist, schenkt dem Dritten, der versprochen hat, als Dritter niemals mehr einer Regierung anzugehören, den Kanzler und legt damit den Grundstein für den Abgesang der Freiheitlichen, zuerst durch Knittelfeld und dann durch die BZÖ-Gründung. Mhm. Und das weiß dein Ex-Mann genauso gut wie ich. Und was der Herbert Kickl im Gegensatz zu all den Proponenten der letzten Jahrzehnte in der FPÖ gemacht hat, seine Hausaufgaben, er hat aus all dem gelernt. Und er hat gelernt, dass du vieles darfst in der Politik, aber niemals zu Lasten der Kernversprechen und der Kernthemen deiner eigenen Wählerklientel untreu zu werden. Mhm. Und ich glaube nicht, dass der Herbert Kickl nicht in die Regierung wollte, Es gibt andere, die gesagt hätten, schau, die ÖVP ist da vor ihm gesessen, der Buddha aus Wiener Neustadt, und gesagt, willst du Kanzler werden, Ballhausplatz, schöner großer Schreibtisch, drei Autos, Kanzler, du wirst Bundeskanzler. Und der Herbert Kickl hat gesagt, weiche Satan, ich lasse mich nicht auf einen Kanzler ein, wenn ich die Kernkompetenz meiner Tätigkeit im Innenministerium und im Finanzministerium
nicht erfülle. Ich glaube tatsächlich,
dass es nicht so biblisch gelaufen ist,
auch wenn die Vorstellung natürlich total nett klingt. Am Ende des Tages glaube ich, dass es so nicht gelaufen ist, sondern ich denke eher, dass es eben Oppositionsarbeit und Oppositionspolitik Politik ist eine Sache und
Er war der Meinung, ich bleibe lieber in Opposition, weil es ist angenehmer.
Opposition und gerade in Zeiten wie diesen, wo du nicht gewinnen kannst, das ist tatsächlich einfach so, dass ich gebe dir, es ist auch ganz schwer, ich glaube nicht nur bei den Rückführungsabkommen, sondern tendenziell, ich meine, wir sind hochverschuldet und budgetär, unsere desaströse budgetäre Situation erlaubt uns auch auf EU-Ebene kaum Handlungsspielraum, egal in welchem Bereich du reinschaust. Das müsste eine eigene Ein-Stunden-Sendung sein, aber das sind ja alles Dinge, die miteinander verflochten sind, wo du keine Hand. Und das Zweite, wo ich sage, Bundeskanzler, also diese Metapher glaube ich nicht, weil alleine durch diese BVD-Geschichte damals so viel Vertrauen ruiniert wurde, international oder auf, und das brauchst du halt alles auf einer international politischen Ebene, wo du sagst, okay, das will ich haben. Ich gebe dir recht, ja, wenn ich sage, die Zeiten haben sich geändert und gerade nach multiplen Krisen, die wir durchlaufen sind und gerade in Zeiten von Krise, die wir jetzt haben, ist es nicht gut, einen Kanzler zu haben, der sich generell hinter allem versteckt. Ich meine, jetzt gibt es eine Reformpartnerschaft, es gibt ein Papier, das präsentiert wurde am 1. Juli und dann gibt es einen Stocker, der wortwörtlich sagt, ja, ich mache da keine Versprechungen und ich weiß nicht und ich möchte mich da nicht festlegen. Was? Wer nicht er kann sich festlegen? Oder dann werden Dinge präsentiert und man sagt, das ist aber noch in der Ausarbeitung. Also wenn jeder im Berufsleben etwas abgeben würde und dazu sagen würde, aber das ist in der Ausarbeitung und in einem halben Jahr kommt der Rest, das wäre...
Aber Philippa...
Okay, Abschluss.
Nein, da gibt es noch keinen Abschluss. Ich finde, das ist sogar ein sehr spannendes Thema. Warum? Weil die Philippa, was das berichtet, ja sehr authentisch ist, weil sie sehr viel miterlebt hat in der FPÖ. In einer Zeit, wo ich nichts miterlebt habe, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Schau. Man muss nur aufpassen, dass man der Propaganda nicht auf den Leim geht. Wenn du zum Beispiel das Signal sagst, BVD-Affäre, dann war ja ich selbst im Nationalrat zwischen 2008 und 2013 davor Ministersekretär unter Herbert Haupt und kann dir authentisch und zwar sehr glaubwürdig aus vollem Herzen, mich möge der Blitz jetzt treffen, wenn ich etwas Falsches sage, dir berichten, dass das Innenministerium und insbesondere das BVD, das vorher Büro für innere Angelegenheiten geheißen hat und, immer quasi eine Erbpacht der Niederösterreichischen Volkspartei war. Okay?
Mein Name, so. Altes Programm.
25 Jahre lang, wenn nicht sogar länger, also bis 99, also bis Löschnack und einem als Innenminister aus der Sozialdemokratie in den 90er Jahren gegangen sind, ab diesem Zeitpunkt hat beginnend mit Ernst Strasser und nun endend mit Gerd Kahner das Innenministerium zur Erbpacht der Niederösterreichischen ÖVP gehört. Und zwar in all seinen Zellen. Vom einfachen Streifenpolizisten, der nur dann versetzt wird, wenn er der ÖVP angehört, selbst wenn er 30 Jahre jammert, er möge wieder zurückkehren, bis hin zu den obersten Organen, die dort herrschen, die Generäle und vor allem diese ganzen Geheimdienstorganisationen. Mhm. Und ich sag dir was, dieses Bundesministerium für Inneres ist von der ÖVP über 25 Jahre missbraucht und infiltriert worden. Und wenn es dort einen BVD-Skandal gegeben hat, ist es jener, dass die ÖVP einen Staat im Staate dort drinnen gibt. Bildet hat. Und ich sag dir, die BVD-Hausdurchsuchung hat nicht der Herbert Kickl genehmigt, auch nicht ein wild gewordener Staatsanwalt, sondern ein objektiver Richter der Republik Österreich. Und wenn ich bis heute mir anschaue, was da alles kommt mit Russenspionen und Richter was, mit Russenspionen und, wundert es mich, warum wir nicht mehr Taschenlampen...
Hat es beantragt,
Richter hat es genehmigt. Ja. Ja, Entschuldigung, Hausdurchsuchung. So, das muss man halt auch dazu sagen. Ja, aber nicht der Staatsanwalt hat es genehmigt, der hat es beantragt. Ja. Aber der Richter hat es genehmigt. Dann würde ich mir heute einen BVD-Ausschuss erwarten, zu den ganzen Russland-Affären, die da passieren und. Da findet ein beinharter Machtmissbrauch statt. Und ich sagte, was man kann über den Herbert Kickl viel behaupten. Aber die Geschichte... dass er hier aus parteipolitischen Motiven gehandelt hätte, obwohl er kilometerweise Akten über Verdächtigungen in diesem BVD gehabt hat und handeln musste, das ist seine Ministerverantwortung gewesen und da hat er vollkommen recht gehabt. Schade ist, dass dann ausgerechnet die Johanna Mikl-Leitner als Vertreterin der niederösterreichischen ÖVP ihn dort abgezogen hat, bevor sie am Kern der Skandale angelangt wären, die Freiheitliche Partei. Und das ist in Wahrheit der wahre Skandal. Mhm.
tendenziell war es, glaube ich, eher der Sobotka, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, das kannst du aber aussuchen. Den Vergleich möchte ich Klavierspielen können. Ja, naja, entschuldige.
Beiden gibt's schon
optisch vielleicht. In Nuancen. Aber nur mehr in Nuancen.
So, obwohl es dringend war, hätte man es doch ein bisschen besser absprechen können. Allein um diesem oder um dieser Sache einen gewissen Erfolg zu gönnen, wenn du verstehst, weißt du?
Du kannst in einer Sache, du kannst in, das war ja das Problem der ÖVP. Was mit, wenn die ÖVP abgesprochen hat, die unabhängige Justiz mit dem Herrn Pinnercheck? Das ist eben nicht das Wesen eines Rechtsstaates.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause, kommen dann gleich zurück und dann sprechen wir über die aktuelle Regierung. Es war ja jetzt am vergangenen Freitag letzter Schultag, das heißt, zumindest im Osten des Landes haben die Kinder ihre Schulnoten und Zeugnisse bekommen. Sie werden gleich hier ein bisschen auch Noten verteilen an die Regierung. Mal schauen, ob es da auch welche gibt, die bessere Noten kriegen oder ob es nur schlechte Noten gibt von Philippa Beck und Gerald Gross. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.
Dani und Dani, der Podcast der Chefredakteurinnen. Der wöchentliche Blick hinter die Kulissen von OE24
und Madonna.
Feminin, frech
und frisch.
Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück. Zweiter Teil von Schlag den Groß, heute mit Philippa Beck. Jetzt ist Zeit für die Notenvergabe, das Zeugnis, die Zeugnisverteilung, viel gefürchtet in der Schule. Immer, wer muss nachsitzen in der Regierung? Wer kommt durch? Darüber sprechen wir jetzt ausführlich. Aber bevor wir zu den einzelnen Politikern kommen, keine Sorge, wir werden uns auf die Wesentlichen konzentrieren, also nicht jeden Minister da jetzt durchgehen. Aber vielleicht ganz generell, was für eine Schulnote fürs heurige Jahr gibst du denn dieser Bundesregierung?
Also nachsitzen muss mal niemand, weil sonst bleiben sie zu lange. Ja. Das heißt, wir würden tendenziell jeden durchlassen, auch wenn es nur mit einem genügend ist. Und das wäre auch schon mein Maximum. Ja. Und das ist eine Vierer. Summe aus allen Regierungsmitgliedern.
Das heißt, Vierer mit viel Auge zudrücken.
Buha,
so
ja.
Okay. Gerald, bist du auch so nachsehend oder naja, müssen sie bei dir nachsitzen?
Philippa glaubt, dass wenn man sie sitzen lässt, dass man sie nächstes Jahr wieder sieht. Da gibt es in der Bildungsdisziplin
rauswerfen.
Einen sogenannten Schulverweis. Ja. Und ich würde dazu neigen, sie einfach mit dem Nasenfetzen zum Teufel zu jagen, wenn sie es genau wissen.
Also aus der Schule
und zwar wegen latenter Verantwortungslosigkeit gegenüber dem eigenen Land. Und am Ende ist es eine Regierung, die nur mehr auf Zeit setzt, in der Hoffnung, dass es Herbert Kickl in ein, zwei Jahren schlechter geht. Ja. Aber das hat nichts mit Staatsverantwortung zu tun. Das ist staatszersetzend.
Okay, na gut, dann gehen wir ein bisschen die einzelnen Regierungsmitglieder durch und starten wir ganz oben. Starten wir beim Bundeskanzler, beim ÖVP-Chef. Der ist ja immerhin bemüht, jetzt kann man das positiv oder negativ sehen, aber er will zumindest, oder? Oder würdest du ihm das auch absprechen?
Was will er denn? Also das muss...
Bist du nicht der Meinung? Nicht genau. Du meinst, er will nicht?
Ich weiß nicht.
Na, der was? Also, na, du sagst, er will und jetzt ist die Frage an dich, was will er?
Naja, er versucht zumindest...
Ein Frühstück einnehmen, einen guten Schlaf zu haben, was will er?
Er versucht, eine Reformpartnerschaft vorzulegen.
Unfallfrei ins Bundeskanzleramt zu kommen.
Die sozusagen
Satz grammatikalisch richtig auszusprechen.
Ich meine, was dann rauskommt, darüber kann man diskutieren. Aber wie siehst du denn den Bundeskanzler Christian Stocker?
Also ich sehe ihn Gott sei Dank nicht oft, weil er sich ja doch zurückhält. Er hat manchmal Ansätze, wo er sagt, okay, das muss unbedingt er jetzt mitteilen. Mhm. Gesundheitsthematik aus der Reformpartnerschaft war jetzt so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, gut, hätte ich jetzt auslassen, wenn ich er wäre, weil so viel der große Wurf war es jetzt nicht. Würde ich rein theoretisch, okay, wenn man diplomatisch sein möchte, würde ich sagen, er bringt vielleicht ein bisschen eine Ruhe rein, weil er halt
der Bruder wieder
dabei ist. Ja, möglicherweise. Aber sonst ist er, nimmt sich sehr zurück. Er legt seine Rolle wirklich nicht so an wie die Vorgänger und auch nicht, wie es der Trend der Zeit ist. Weil eigentlich politisch müsstest du jetzt viel mehr in den Vordergrund treten, weil Politik ist Persönlichkeit. Also das hat sich dramatisch geändert. Das hat sich spätestens seit Obama, aber auch damals schon Strache beginnend, hat sich das verändert. Du wählst eine Persönlichkeit. Kurz natürlich, habe ich jetzt vergessen, aber kurz auch ganz wichtig. Und wenn die Persönlichkeit nicht da ist, nicht präsent ist, hast du auch keine Wahrnehmung. Das
Schulnote?
Heißt, die Leute nehmen wahr, dass es schlecht läuft.
Note für den Kanzler?
Es ist für nicht genügend tatsächlich.
Echt? Ihm gibt es
nicht? Oder ein genügend.
Schlechter
sagen
als die Regierung.
Genügend. Sagen also, mal, alleibig diplomatisch.
4 bis 5, aber es gibt 4 minus quasi. Okay, Gerald?
Naja, ich möchte zurückkommen, was du gesagt hast, dass er will. Und ich stelle mir jetzt seit 3 Minuten, seitdem die Philippa gesprochen hat, was will der Stocker? Will er unfallfrei ins Kanzleramt kommen, einen Satz grammatikalisch richtig aussprechen oder will er gar in Pension gehen, ein bisschen mehr Fliegen fischen können, mit der Ehefrau zu den Salzburger Festspielen fahren?
Das will er anscheinend nicht.
Oder will er ein Gedächtnisfort im Sinne von Rosamund Pilcher im Cornwall machen? Ich glaube, da ist er durchaus willig. Aber will er Österreich regieren? Nein, will er nicht. Das ist das Hauptproblem. Christian Stocker, möchte ihm gar nicht persönlich zu nahe treten, Christian Stocker ist als Notlösung eingesprungen. Das heißt, ein Mann ohne Kanzlerformat, der Zeit seines politischen Lebens kaum Wahl gewonnen hat. Kaum Wahlen gewonnen hat. Chronisten aus Wiener Neustadt behaupten, er hätte kurz nach 1947 die erste Schulsprecherwahl dort einst einmal gewonnen.
Na gut,
und seitdem eher großartig und hat auch damit durchaus ein Minus nach dem anderen zu verantworten.
Ja,
auch
als Generalsekretär. Gedreht, muss man fairerweise.
Nein, auch als Generalsekretär, aber da war er nicht eher der Bürgermeister. Als Generalsekretär, als Generalsekretär auch eine Wahl nach der anderen verloren. Das heißt, er kam als Notlösung. Warum Karl Nehammer musste gehen? Weil Karl Nehammer sich zu festgefahren hat. Also haben sie halt irgendeinen Dampflok gesucht, den sie dort eingeschlagen und so, der muss jetzt gegen den Kickel sein. Und dann mit dem Vorschlag haben sie nur in die Erden hineingetrieben. So, und jetzt steht er dort wie ein Betonpfosten von der Eisenbahn, von der ÖBB und muss dem Kickel widerstehen. So, und das ist aber für dieses Land zu wenig. Er hat die wesentlichen Bereiche nicht weitergebracht. Ich erinnere, was war das? 2-1-0. Also,
die Formel.
Jetzt gehen wir die Formel 2-1-0 durch. 2% waren die Inflation. Wir picken bei 3,6.
Also,
oder 3,3, dann einmal 3,6, dann wieder mal 3,8. Also ich würde sagen, die 2 klassisch verfehlt. Was war 1? Wirtschaftswachstum.
Wachstum, ja.
Wo sind wir, wenn ich die fragen darf?
0,6.
Ah ja, aber auch nicht bei 1. Und das Null-Toleranz ist auch relativ witzig, wenn zwar der Herr Kahner 6.000 Leute freiwillig außer Landes bringt, freiwillig, nicht einmal anschiebt, das hat er nur 4 geschafft, 6.000 freiwillig und in der gleichen Zeit 12.000 reinkommen. Also die Null-Toleranz, die möchte ich auch tanzen können, wie die Pavlova.
So. Note? Schulnote?
Ja, ist nicht mehr beurteilbar. Da sagst du, den nimmst
denk
du...
Denk dran, jetzt kommt noch der Pavlova.
Nein, da kommt... Der hätte niemals in die Schule eintreten
müssen. Okay,
also, den nimmst du wegen chronischer Erfolglosigkeit also aus der Schule.
Nicht. Nein, Entschuldige. So, dann kommen wir zum Vizekanzler. Kommen wir zu Andreas Babler. Die Rolle des Vizekanzlers kennst du ja. Damals deiner Rolle als Ehefrau eines Vizekanzlers. Zum Vergleich, wie legst du Andi Babler an? Was hältst du von ihm?
Ja, also...
Die Worte, oder was?
Nein, ich versuche, man sagt ja immer, man soll ein bisschen positiv anfangen, weil das ist einfach netter, weil das ist, jeder Mensch hat einen gewissen Respekt verdient und das ist auch wirklich so, ja, das, aber es ist jetzt die Frage, wie würde ich ihn benoten? Ja, tatsächlich hätte ich ihn in diese Schule, möchte ich aufgreifen, hätte ich ihn gar nicht aufgenommen.
Ja.
Er hatte nicht das Format, bin ich nach wie vor der Meinung, ich habe das auch nie anders gesagt, er hatte nicht das Format, um in eine Regierung zu gehen, er hatte auch nicht das Format, um eine Partei, die derart in diesem Moment selbst in sich nicht eins war, zu übernehmen. Er hat sich selber zugetraut, es hat auch so funktioniert. Aber am Ende des Tages, ja, es passiert ein Patzer nach dem anderen. Man hat auch das Gefühl, es ist gerade nicht diese Bürgernähe da, die da aber so vorgelebt wird oder die so zum Schein vorgelebt wird. Die ist tatsächlich nicht da, diese Bürgernähe. Ja, und es ist eigentlich völlig am Rand der tatsächlichen Realität vorbei. Also diese realen Probleme werden nicht aufgegriffen oder nur sehr schlecht aufgegriffen. Es sind,
siehst du irgendwas Positives an ihm?
Was sehe ich Positives an ihm? Man kann nicht mal sagen, wenn er im Ausland ist, weil auch dann ist er präsent.
Ja. Oh. Kannst du auch sagen, du enthältst dich.
Nein, enthalten möchte ich mich nicht. nein, ich sehe tatsächlich nichts Positives und ich glaube, er gerät in zu viele Themenfelder. Er lässt sich da völlig zerreiben, was vielleicht auch nicht der Sache gut tut. Er versucht dann eine Einigkeit nach außen zu propagieren, die aber, glaube ich, gar nicht da ist. Kann man jetzt sagen, okay, gibt es sehr schwierige Themenfelder, würde ich ja nicht genügend geben auch.
Nicht genügend für
also nicht auch, kriegt er nicht genügend.
Ich glaube, dass die Beurteilung von Andreas Babler keine ist, die man in Schulnoten durchführen sollte, sondern eher eine...
Die Skala ist nicht groß.
Möchtest du tanzen?
Ich glaube eher, es ist bereits eine historische Bewertung. Und die Frage ist, ist er ein historischer SPÖ-Kanzler, der durch Vollbeschäftigung, Kampf gegen Kinderarmut, soziale Gerechtigkeit, optimale Spitäler, Pflegesituation, Gerechtigkeit im Steuersystem aufgefallen ist, oder ist Andreas Babler vielleicht nur durch Schlagworte aufgefallen und ich tendiere zu Letzterem. Also begonnen hat das alles mit der schiefen Laterne in New York. Ja, da als, weiß ich nicht, wie heißen die Girls aus New York da, die Jennifer, schieß mich tot?
Die Girls. Hilf mir.
Sex in the City. Ja, so ein bisschen so auf an der schiefen Laterne lehnen, so ein bisschen auf Sex in the City. Sarah, aber für Sarah Jessica Parker, nicht genau, Jenny. So ein bisschen so als Sex in the City für ganz Arme. Also eher so ein ganz armer Sex in Wahrheit. So hat es begonnen. Dann kam die Debatte um den Jagdschein, den er nie gehabt hat und an den er sich nicht erinnern kann. Dann kommt das Brunsbecken, das sollten wir auch immer wieder erwähnen. Venedig, also der große Biennale-Auftritt, den er als Erfolg verkauft, weil ganz Europa sich oder die ganze Welt darüber berichtet hat. Ja, und Fritzl haben es auch alle berichtet, muss man ehrlich aber sagen, und über die Natascha Kampusch. Also ich sehe da jetzt noch keinen großen Vorteil. Dann zu guter Letzt die Excel-Datei, die darf man nicht vergessen, und das Spielersackel im Müllkübel in der Löbelstraße. Und was ich ganz spannend finde, Frau Alaba und ihre Spielerinnen. Also auch das war eine Krönung. Ich sage, ich bin ja ein sehr...
Die Mitarbeiter hast du noch vergessen, die mit ihm nach Amerika gereist
sind. So, die vielen Mitarbeiter und das größte Kabinett, das das Vizekanzleramt, glaube ich, seit Bestehen jemals gesehen hat. So, also das ist dann, so, und jetzt stellt sich die Frage, geht er als Peinlichkeit ein, also als fleischgewordene Peinlichkeit, in die Annalen? Ja? Ich hoffe, er versteht es nicht falsch, Annalen, ich spreche daher in die Historie des Herrn Vizekanzlers, dass die nächste Klage wieder kommt. Gell? So, also geht er als Peinlichkeit, du musst auch aufpassen, ist ja auch sehr, sehr, es teilt groß aus, alles Rechtsextreme und alles drum und dran und die FPÖ, aber er selber, was wenn du dem rhetorischen Härchen kommst, Humor setzt Intelligenz voraus, aber das kann ja nicht jeder haben, sage ich. So, also,
pass auf,
nimm mich sofort zurück, behaupte das Gegenteil und es gilt die Unschuldsvermutung. Also, das ist natürlich das Problem, Babler. Auf der anderen Seite sage ich, ich gebe ihm einen guten Dreier, möglicherweise sogar ein Gut. Ich habe keinen besseren FPÖ-Funktionär in 30 Jahren freiheitlicher Geschichte gesehen wie ihn. Also wenn ich solche Wahlkampfhelfer gehabt hätte beim BZÖ, ja, dann hätten wir heute 40%. Das muss man auch bei der Gelegenheit sagen. Er ist nicht nur Mitarbeiter des Monats von Herbert Kickl, er ist Oldtime-Mitarbeiter in History, ja, also in der gesamten Geschichte. Er ist, glaube ich, der beste Wahlkampfhelfer der Freiheitlichen Partei in 70 Jahren. Und daher sage ich, wie heißt der Andi? Andi, die Richtung stimmt. Toi, toi, toi.
Das haben Sie dem Werner Feimann gesagt, bevor er gemobbt wurde. Kommen wir zur Frau im Regierungstrio, zur Beate Meidl-Reisinger. Wie siehst du die? Sie ist ja, hat zuletzt ein Posting gemacht, der Meinung, sie wird gerade auf Social Media mit Hasskommentaren übersät, auch weil sie eine Frau ist. Wird ihr da Unrecht getan, deiner Meinung nach? Wie siehst du sie inhaltlich?
Inhaltlich versucht sie einen Spagat zwischen Neos und der Politik der Neos nach wie vor, also dieser oppositionellen Geschichte. Das ist ja auch immer schwierig, so ein Umstieg von einer Oppositionspartei zu einer Regierungspartei. Dann ist es nicht einmal eine große Oppositionspartei gewesen, sondern eine eher kleinere, also Mittel. Da musst du auch schon, dass du die Leute immer, also diese Basis muss immer friedlich bleiben und du musst dich für jede Handlung rechtfertigen und so weiter. Also diesen Spagat hat sie. Und gleichzeitig macht sie aber eigentlich das, was sie will. Also sie zieht ihr Programm durch. Ja? Und die Inszenierungen gefallen mir teilweise nicht, muss ich ehrlich sagen. Also das goldene Kleid oder wie. Ich weiß nicht, ob man nicht Dinge besser durchdenken sollte. Ja? Auch die Ukraine-Haltung und so. Also da gibt es schon sehr viel, wo man Kritik üben könnte. Gleichzeitig möchte ich sie aber zugutehalten, dass sie eben diesen Spagat schaffen muss, dass sie gleichzeitig diese Basis der Neos ruhig halten möchte und muss und auch eben sich immer erklären muss für alles, was du in der Regierung machst. Das haben eben leider die Leute noch nicht verstanden, dass das immer auch eine Kompromissgeschichte ist und dass es halt immer auch gerade in einer Dreierkonstellation nicht leicht ist, da einen Konsens zu finden oder die eigenen...
Aber von den dreien würdest du sie am besten bewerten oder nicht? Wie kann ich das jetzt... Also welche Schulnote kommt da jetzt raus?
Würde ich nicht, aber es ist dennoch... Also das Genügend ist so großartig.
Also
sie muss schon viel aushalten. Also wenn ich es jetzt rein so aus einem Aspekt sehe, muss sie viel Kritik einstecken, muss auch viel aushalten, deutlich Mehr würde ich vielleicht nicht sagen. Es ist nur anders wahrscheinlich in der Wahrnehmung, aber es kriegt auch der Babler sehr viel Kritik weg. Stocker kriegt viel Kritik weg. Alle anderen kriegen auch viel Kritik weg. Diese Regierung generell ist überhaupt nicht gut angeschrieben. Also in all den Umfragen ist sie bei nicht genügend eigentlich. Ja. Also und das ist eine Gesamtregierungsleistung, wenn man so möchte. Also ich würde ja ein ja, solides, sagen wir, sagen wir eine 3 bis 4 vielleicht. Oder 3 bis 4 sogar. Ein genügend, ja.
Okay, so. Okay. Also 4 plus.
Plus.
Also ich halte Beate Meindl-Reisinger für keine unintelligente Person. Ich halte sie tatsächlich für eine intelligente Person. Dumm ist die Frau nicht.
Nein.
Das möchte ich jetzt einmal gleich vorausschicken.
Spricht auch rhetorisch, ist sie großartig.
Aber es gibt einen Unterschied offenbar zwischen wissenschaftlicher Intelligenz, die sie durch ihre Bildung tatsächlich hat, und logischem Hausverstand. Und auch, was ich einbringen möchte, es gibt so etwas wie soziale Intelligenz. Das vergessen wir bei allen Debatten. Soziale Intelligenz. Wie gehst du mit Menschen um? Wie gehst du mit Situationen um? Wie positionierst du dich? Wie positionierst du deine Partei?
EQ.
Wie?
Der EQ.
Ja, der EQ. IQ und der EQ, genau. So. Und die Frage ist, erfüllt sie diese soziale Kompetenz? Und ich sehe da Krisendefizite. Erstens, der Club ist zerstritten. Den zerreißt es. Also sie hat eine kleine Fraktion mittlerweile. Sie ist einer der kleinsten Fraktionen im Parlament, geigt aber in der Regierung groß auf. Und ich glaube, dass diese Parlamentsfraktion zutiefst zerstritten ist und zerfällt. Und zwar nicht aus persönlichen Animositäten, die gibt es auch, muss ja nicht jeder heiraten, sondern tatsächlich aus Ausrichtungsgründen. Wie richtet sich eine Partei aus? Und ich glaube, es ist vielen im Bund, also in den Ländern gibt es die NEOS ja größtenteils nicht mehr, auch nicht mehr in den Städten. In Graz haben es jetzt nur mehr 4,8. Also wo, wenn nicht in Graz oder in Wien, gehen die NEOS mit 10-15% durch die Decken. Also in Graz haben sie ein Minus mittlerweile gehabt. Also im städtischen Bereich, dort, wo es eine schwache ÖVP gibt, wo sie absaugen könnten, Liberale, können sie auch nicht mehr realisieren. Ich glaube, in diesem Oberhead in Wien, in der Regierung und im Parlamentsclub dämmert es mittlerweile den meisten Abgeordneten. Wir werden bei der nächsten Wahl möglicherweise nicht mehr in den Nationalrat kommen. Das heißt, der große Verdienst des Matthias Strolz, in die Regierung zu gehen, wird ausgerechnet durch Beate Meindl-Reisinger gerade zerstört. Sehe ich. So. In der politischen Positionierung ist sie sehr schwach. Sie positioniert sich nicht im Stile einer Ursula Plasnik als Außenministerin oder beispielsweise eines Wolfgang Schüssel, das haben wir schon sehr weit zurück in die 90er Jahre. Aber sagen wir, Plasnik ist eine harte Außenministerin gewesen. Hart im Sinne von stringent, auch kompromisslos, aber hat durchaus Profil gewonnen, sondern als neutrale Außenministerin oder Benita Ferrero-Waldner beispielsweise, sondern sie positioniert sich parteilich. Das halte ich für eine Außenministerin Österreichs, nicht für alle anderen Länder, Österreichs und der Schweiz für einen Kardinalsfehler. Sie hat sich mit fast allen Nachbarländern in Wahrheit überworfen. Also die Regierung Babiš, es gibt keine Zusammenarbeit, kaum eine. Zur Regierung Orban hat es kaum eine Zusammenarbeit gegeben. Zur Regierung Janša hat sich Slowenien gebildet, hat sie komplett aufs falsche Pferd gesetzt. Wenn du mich fragst, sie hat sich sogar in den Wahlkampf teilweise eingemischt, was du auch nicht darfst. Jetzt ist der Janša dort Ministerpräsident, die Liberalen sind dort ausgeflogen mit Bomben und Granaten. Das ist unser Nachbarland. Kroatien etc. Auch die sogenannten Oststaaten, also die wir haben, die Visegrad-Staaten, kaum einen Kontakt dahin. So, sie macht halt Politik ein bisschen in Indien, ein bisschen vielleicht in Australien, ein bisschen in
war
China.
War sie mit in Indien, tatsächlich?
Ich weiß nicht, wo sie schon überall war, aber sie postet ja, ich weiß auch nicht, ob sie dort, ob sie jemals dort, ich weiß auch nicht, ob sie jetzt dort etwas Außenpolitisches für Österreich zusammengebracht hat, egal wo sie war, es gibt schöne Fotos vom Laufen.
Das stimmt.
So, und das ist mir ein wenig für einen Außenminister zu wenig. Das heißt, ich sage, der Zustand der NEOS, naja, aus meiner Sicht ein guter Dreier bis einem Vierer, weil sie auch zu jenen gehört, die dieses linksliberale Projekt NEOS endlich beerdigen. Das haben wir seit 2013 ein Dorn im Auge. Wobei, ich muss da ehrlicherweise sagen, es gibt dort Leute, die sind relativ gut. Der Janik Schett, ich habe da jetzt wieder einige TikTok-Videos von ihm gesehen, der hat vernünftige Ansichten, der Mensch. Also wirklich, geht. Das finde ich, das ist ein klassischer Liberaler. Aber dann hast du den Herrn Brandstätter, der wieder alles hinmacht, weißt? Und das ist halt das Problem.
Gut, bevor wir jetzt jedes einzelne Regierungsmitglied durchgehen, vielleicht noch, wer ist dir positiv in dieser Regierungsmannschaft aufgefallen? Gibt es da jemanden, der für dich positiv, du hast jetzt den Hartmannsdorfer genannt, Wirtschaftsminister oder eine Claudia Tanner vielleicht, ein Kahner, Hanke, Wiederkehr, Schellhorn, Bröll. Gibt es irgendjemanden, wo du sagst, der hätte durchaus Potenzial, der wird unter Wert geschlagen oder nicht?
Mal abgesehen davon, dass ich alleine schon im Hinblick auf das Budget einfach das ganze Regierungsteam,
Matterbauer,
diese ganze
Matterbauer,
Mannschaft...
Finanzminister.
Ja, nein, danke.
Also das nicht dein Typ.
Das ist irrelevant, aber die Arbeit, die er macht, es ist eher nein. Aber es ist... ja, also, puh, wie nehme ich da? Ja, Hanke vielleicht am ehesten noch tatsächlich, ja. Weil er doch manchmal so Ansätze hat, wo er wirklich sagt, okay, gut, mir ist es egal, die Regierungsarbeit und so weiter, da tut er sich auch gar nicht, da lässt er sich auch gar nicht so dafür verkaufen, weil ich glaube tendenziell, dass er schon noch ein Gespür hat, dass es auch eine Wählernähe braucht und vor allem auch sozialistisch eine Nähe braucht zu den Menschen, dass man sagt, okay, gut, wir erkennen eure Nöte und so weiter. Er hat auch, muss man sagen, und dazu hat er, ich meine, er ist der neue Minister, also er hat auch ganz viele Projekte, die echt viel Geld kosten und die von der Vorgängerin aufgebaut wurden, hat er gesagt, naja, gut, passt nicht in unser Programm, wird abgedreht, klingt immer so salopp, aber wird beendet. Und das sind so Dinge, diese Striktheit, die würde ich mir eher wünschen als dieses Blabla. Also diese permanente Inszenierungsgedingse und dann stehen sie alle da und jeder Doorstep wird zu einem Staatsakt und so. Das sind so Dinge, die braucht kein Mensch.
Das heißt, Hanke noch am ehesten.
Wenn ich jetzt einen aussuchen müsste, dann am ehesten
eher. Ja, bei dir, Gerald, gibt es irgendjemand, wo du sagst, der ist zumindest nicht ganz schlecht?
Nein, bin ich vollkommen d'accord. Ich habe mir den dort aufgeschrieben gehabt, Hanke, noch bevor die Philippa zum Reden begonnen hat. Ja, ich halte den für einen Menschen mit Format, unaufgeregt, ein Arbeiter, kein großer Ideologe, also im Sinne von ideologische Verkehrspolitik. Das ist einmal gegenüber der Vorgängerin und den Vorgängern einmal echt ein Segen, muss ich ehrlicherweise sagen. Auch keine Ressentiments gegenüber den Bundesländern und ihren Projekten. Wir haben zum Beispiel in der Steiermark das große Thema A9, das ist immerhin die Haupt Zuzugstraße von Süden von Slowenien zu euch nach Wien. Das hat er zugesagt. Er hätte es nach alter sozialistischer Manier sagen können, ich lasse einen freiheitlichen Landeshauptmann ausrutschen. Das tut er nicht. Er hat ein offenes Ohr. Er versucht, Dinge umzusetzen. Das ist ein Mensch, ich bin ihm noch kein einziges Mal begegnet, nur von der Weiten. Ganz weit weg, habe ich irgendwo einmal gesehen. Bin ihm noch nie begegnet. Aber ich muss sagen, in dieser Regierung eine bewundernswerte Ausnahme, möchte ich fast sagen. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt aber nicht umgebracht.
Ich wollte gerade sagen, mit eurem
Mausetod. Aber der macht es nicht blöd. Aber und ich möchte noch weitergehen. Ich weiß nicht, warum die SPÖ nicht daran denkt, ihn zum SPÖ-Parteivorsitzenden zu machen. Der hätte zumindest das Format von einem Franz Franitzky.
Aber du
das
sagst haben sie auch selber, nicht einmal mehr. Es braucht doch eine gewisse Kompromissfähigkeit und eine Paktfähigkeit weit über die Parteigrenzen hinaus.
Ja, als Verkehrsminister, okay? Aber nicht als Parteichef. Muss ich da bei der Gelegenheit sagen.
Okay.
Ja? Also schau, noch einmal, wenn du eine Partei bist mit 38% oder 40%, kommen wir nochmal zurück, und du hast jeder zweite Wähler, jeder zweite Mensch, dem du auf der Straße begegnest, ist mittlerweile ein Kickl-Wähler. Also,
FPÖ-Wähler.
Stocker, Kickl. So, circa. Ja. Nein, du, kommt schon. Naja, oder irgendwie
er
so.
Wird sich nicht freuen.
Er ist ja lieb. Er schreibt ja noch immer kurz auf, wie passt die. Auf jeden Fall jetzt passt die. Und der Herzl beim I hinten kommt drauf mit seinem Foto. Passt die. So. Naja, logisch. Jetzt wird er ganz rot. So, aber schau. Jeder zweite ist ein FPÖ-Wähler. Dann hast du eine gewisse Verantwortung gegenüber diesen Wählern. Und wenn du den Wählern versprichst, du wirst Österreich freier, sicherer und du wirst mehr Wohlstand garantieren, dann kannst du nicht das genaue Gegenteil tun. Und das tut, weißt du, das ist das Problem der ÖVP. Der Herbert Kickl hat bei dieser ganzen Regierungsverhandlung etwas Richtiges gesagt. Ich möchte mit der ÖVP regieren, aber nicht wie die ÖVP regieren. Und das ist das Elend der Scheinkonservativen. Und wir glauben alle, dass Scheinkonservativer Pragmatismus, der aus meiner Sicht Opportunismus und Heuchelei wäre, eine Regierungskunst wäre. Das ist
so, jetzt hast du die Werbung für dein neues Buch auch schon.
Kommt ab 24. August ausgemerzt, der Tod der Scheinkonservativen von Friedrich Merz bis Sebastian Kurz.
Hätte mich ja gewundert, wenn du das nicht untergebracht hättest. So, wir machen eine
allerletzte. Ich hoffe, ich kriege noch einige Sendungen dafür für dieses Buch,
wenn es geht. Und kommen dann gleich zum großen Finale des heutigen Duells mit Philippa Becker und Gerald Groß.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, wir kommen zurück zum großen Finale mit Philippa Beck und Gerald Groß. Und jetzt sprechen wir abschließend noch über die Inhalte. Da gab es zwei Themen, die uns da in der letzten Woche beschäftigt haben von Seiten der Regierung. Das eine, die Philipp hat schon angesprochen, die Reformpartnerschaft, die die Regierung sehr theatralisch um 12:30 in der Nacht in einer eilig einberufenen Pressekonferenz, ich glaube mit 8 Leuten, bekannt gegeben hat, wo sich viele fragen, und warum? Was ist das überhaupt, ja, abseits von Überschriften. Und das zweite, seit 1. Juli gilt eine Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Lebensmittel, Grundnahrungsmittel, ja, wo für den durchschnittlichen Menschen jetzt auch nicht die große Ersparnis rauskommt. Aber vielleicht starten wir mit dieser Reformpartnerschaft, Stichwort Gesundheit, Stichwort Bildung. Ist da etwas Konkretes drinnen, wo du sagst, hey, das kann das Land weiterbringen?
Also ich beginne mit etwas Positivem. Es gibt jetzt für Alleinerziehende, wo der Partner verstorben ist oder wo der Partner, glaube ich, sogar auch nicht zahlt oder nicht zahlen kann, so irgendwie, da springt jetzt der Bund ein und ich glaube, ich kriege 240 Euro oder so irgendwas dazugezahlt. Das kann vielen Alleinerziehenden gerade in Zeiten wie diesen helfen. Sonst Reformpartnerschaft, wow. Weiß ich nicht, warum es diesen Arbeitstitel hat oder warum man sich traut, das so zu präsentieren. Auf der anderen Seite, jetzt haben wir ein Doppelbudget, jetzt sind diese Marathon 5 Tage zum ersten Mal, glaube ich, seit, keine Ahnung, 40 Jahren oder so irgendwie. Doppelbudget, das Einzige, was daran doppelt ist, ist, dass jeder Bürger in diesem Land doppelt drauf zahlt. Weil in Wahrheit ist es mehr Schein als Sein. Weil ich weiß nicht, ob Martha Bauer da eingebunden wurde, auch in diese Mehrwertsteuersenkung und so, weil alle Kosten ja grundsätzlich gestiegen sind. Also egal, wie du es dir anschaust, es ist auch nicht, was relevant wäre, fassen wir es so kurz zusammen, inflationär angepasst worden, sondern weit unter Inflation. Mhm. Also ob es die Pensionen sind oder die Arbeitslosenversicherungsbeiträge und so, ist alles in die Höhe. Das heißt, es ist obsolet. Jeder Anreiz oder alles, was man verkaufen möchte als meisterlichen Wurf, der die Menschen finanziell entlasten soll und vor allem spürbar entlasten soll, tatsächlich wird das niemals ankommen. Also diese Befürchtung habe ich nicht und den Menschen wird schlechter und schlechter gehen. Das ist jetzt das dritte rezessive Jahr. Das heißt, das wird eine Katastrophe werden. Ja, das ist, ich sehe keine Verbesserung.
Du bist ja selber Alleinerzieherin. Spürst du die Mehrwertsteuersenkung, wenn du einkaufen gehst?
Nein, spüre ich tatsächlich
also
nicht.
Also die paar Cent bei der Buttersemmel machen keinen Unterschied. Wobei die Buttersemmel ist ja nicht mehr entlastet.
Das ist, bei der Semmel ist jetzt auch schon wieder Schluss.
Muss man die Butter so extra kaufen?
Du musst die Butter kaufen und die Semmel. Genau. Aber wehe, du kaufst die Buttersemmel, dann
Ja. Und generell, also wenn alles andere marginal steigt, also oder halt eben, dann geht sich diese eben, genau, sondern enorm steigt und alles, was an Entlastung versprochen wird, marginal ist oder eigentlich, das ist absurd. Ja? Also alleine darüber zu reden oder alleine sich zu trauen, hinzustellen, wahrscheinlich hat sich keiner alleine getraut, das zu verkaufen, deswegen waren so viele da, aber es ist ja, also der große Wurf ist es nicht. Und wenn du dir dann anschaust, welche Bereiche da angegangen werden, es ist die Gesundheitsreform, die keine Gesundheitsreform ist. Da hast du eine Expertenmeinung, du hast eine Ministermeinung, die diametral auseinandergeht. Und dann hast du den Kanzler, der sagt sowieso, also er möchte sich da jetzt nicht genau festlegen, das kann sich alles noch ändern und er möchte da jetzt nichts versprechen oder nicht versprechen oder wie auch immer. Dann hast du einen Experten, der zwar nicht sagen möchte, Spitäler werden geschlossen oder der Ziel ist es, Spitäler zu schließen, aber Betten sollen aus Spitälern, muss man darüber nachdenken, ob es bei manchen noch sinnvoll ist. Gut, was ist ein Krankenhaus ohne Bett? Was mache ich dann dort? Ist es dann ein Ärztezentrum oder wie auch immer? Ja, also das sind so Dinge, Bildung, es fehlt überall. Also
ich glaube, dass es staatspolitisch offenbar einigen noch zu gut geht. Einer breiten Masse in dem Land geht es ja nicht mehr gut. Aber es geht schon seit Jahrzehnten nicht mehr gut. Und zwar warum? Weil das gute alte Prinzip, du kannst dir durch Leistung Eigentum schaffen, de facto heute nicht mehr möglich ist. Vor 40, 50 Jahren, meine Mutter hat ein kleines Schmuckgeschäft gehabt, hat das bis 78 im Übrigen geführt, bis zu ihrem 78. Lebensjahr, in dritter Generation in der Schlanzberg, konnte sie sich eine kleine Eigentumswohnung damit leisten und einen Grund, den sie damals mit meinem Vater bebauen wollte, kam aber nicht dazu. Aber sie hat sich Eigentum erwirtschaftet durch 50, 60 Jahre Arbeit. Eine Wohnung und einen Grund, der hätte bebaut werden müssen. So, das ist heute de facto nicht mehr möglich mit der steuerlichen Situation, mit der Inflation etc. Die Menschen verschulden sich, sie müssen Kredite aufnehmen. Die Kredite werden teilweise nicht mehr zurückgezahlt werden. Es kommt zu menschlichen Tragödien, das Familienleben Leben bleibt auf dem Sand. Also so wie wir glauben, es ginge uns gut, wie in den Zahlen abgebildet, das ist bei weitem nicht mehr so. Auf der anderen Seite geben die Zahlen genau so viel noch her, dass die Regierung sagt, wir tun weiter wie bisher. Daher sage ich, Österreich muss gewaltig an die Wand knallen, aber so richtig, dass es so überall spürbar ist, bis es eine Bereitschaft gibt, unter den Bundesländern und in der Regierung eine Änderung herbeizuführen. Dass wir in Österreich ein Gesundheitssystem haben, wo 5 verschiedene Institutionen mitreden, von der österreichischen Gesundheitskasse, ÖGK, wir haben noch 2 weitere Kassen dazu, die Reha bei der BFA ist mittlerweile, die Pflegeeinstufung bei der BFA ist, dass wir uns noch immer mehrere Kassen leisten, ist in Wahrheit ein Luxusproblem auf hohem Niveau, normalerweise ob damit eine einzelne Gesundheitskasse, dass wir mittlerweile 9 Spitalsträger haben, dann kommen die Privatspitäler, die Ohrenspitäler dazu, dass das alles am Ende unkoordiniert ist, das ist doch logisch. Dass wir von einem Spardruck geplagt sind, warum? Weil die Regierung für andere Themen zum Beispiel sehr viel Geld hat. Ich erinnere, in Wien hat man 9.000 Euro für eine Asylwerberfamilie. Jetzt haben die Wiener gekürzt. Jetzt kriegen sie nur mehr 8.200 Euro statt 9.000 Euro. Du musst einmal in dem Land, eine Familie muss einmal durch Arbeit auf 5.000 kommen und dort hast du Sozialleistungen mit 8.200. Das heißt, dieses Land funktioniert in Wahrheit, es funktioniert noch, aber es funktioniert nicht mehr lange. Und vor allem, es kommt irgendwann einmal der Zeitpunkt, wo wir die Schuldenzinsen nicht mehr zahlen können. Und das ist in Graz, das ist überall so der Fall. Und ich sage, diese Reform, die hier vorgelegt worden ist, hat nicht einmal den Namen Reform verdient. Wir hätten Reformen, ich möchte einmal nicht nur immer Kritik üben, wir haben aus dem Österreich-Konvent Reformen, wir haben 499 Reformvorschläge vom österreichischen Rechnungshof, die liegen am Tisch, sind unangetastet. Ja. Wir schaffen es nicht einmal, die Jugendschutzgesetze zu vereinheitlichen, die Jagdgesetze zu vereinheitlichen. Wir sind ja eine Trottelrepublik.
Aber jetzt hast du mich eh schon zur nächsten Frage übergeleitet, nämlich was hätte es für eine Reformpartnerschaft gebraucht, die diesen Namen wirklich...
Ja, das haben Sie aber gesagt, die Ampel, die Parteien der Mitte.
Ja, aber es gibt ja also zum Beispiel in Deutschland, parallel wurde auch eine Reformpartnerschaft.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich Deutschland das lobendes Beispiel...
Ja. Nein, aber ich sage nur, ist da was dabei? Gibt es andere Themen, wo du sagst, da hätte man ansetzen müssen?
Naja, du hättest grundsätzlich, glaube ich, das hat jeder verdient, der noch zu einer Wahl geht, dass es eine gewisse Ehrlichkeit gibt. Und wir sind auf EU-Ebene, ich kann es nur noch einmal sagen, weil das ist immer was, was ein bisschen vergessen wird, weil wir immer noch denken, in Österreich in der Nationalstaatlichkeit, die aber tatsächlich nicht mehr gegeben ist, ist es diese Maastricht-Verordnung. Wir sind da jetzt schon wirklich, also Österreich ist so verschuldet, dass wir da jetzt schon gegen alle Richtlinien verstoßen. Das heißt, unser unser Handlungsspielraum ist bei null eigentlich de facto. Ja. Man könnte aber trotzdem noch diese Nationalstaatlichkeit hervor, müsste man auch in Zeiten wie diesen. Und dann würde ich auch, Sie sagen ja jetzt mit der Reformpartnerschaft soll es gelingen, Kernkompetenz wieder einzufangen oder die Kompetenz neu zu verteilen, Bund, Länder und so weiter. Ob das tatsächlich gelingen kann, ich meine, als Land, das Burgenland zum Beispiel, sagt bei der Gesundheitsreform, um dabei zu bleiben, sagt schon nein, da gehen wir nicht mit, ja, weil alles, was da an Reformen ansteht, das sehen wir nicht als Reform. Ja. Es geht der Trend hin zu diesen ganzen Ärztezentren und so weiter, das finde ich tendenziell nicht schlecht. Ob das dann aber in Anspruch genommen wird, weil das muss ja dann auch wieder jemand zahlen. Das ist ja dann ein ganz anderer Kostenfaktor. Warum? Also ich persönlich glaube, dass Leute tendenziell auch eher ins Krankenhaus gehen als zu einem Arzt, weil ich glaube, das ist und das wird wieder jeder auffassen, wie er das gerne möchte. Aber es sind Menschen mit Migrationshintergrund, die einfach, bevor sie zu einem Arzt gehen, ins Krankenhaus gehen, bei allem.
Das ist ja das Problem.
Und genau, das ist das große Problem. Und zweitens aber auch, wer will sich denn einen privaten Arzt leisten oder wer kann sich in Zeiten von diesen einen privaten Arzt leisten? Und in einem Ärztezentrum, wenn du dich entscheidest, dorthin zu gehen, als ins Krankenhaus, musst du privat zahlen. Oder musst du halt mehr zahlen, als wenn du ins Krankenhaus gehst. Und das sind alles so Dinge, wo ich mir denke, da ist man nicht in der Realität der Menschen angekommen. Und das fehlt mir auch, gerade bei dieser Reformpartnerschaft. Mir fehlt die Realität. Also diese Prise Realität, die würde ich mir wünschen. Aber Sie halten sich ja viel offen. Sie sagen ja vieles erst für Ende des Jahres voraus. Also
Gerald, Reformpartnerschaft, was hätte das beinhalten müssen? Oder was müsste es?
Also eine grundlegende Staatsreform. Mhm. Und da sehe ich jetzt nicht das Problem bei den Bundesländern. Also ich gehörte ja in meinen frühen politischen Jahren, in den 2000er Jahren, auch zu jenen, die Bundesländer gebasht haben. Dieser Eindruck hat sich bei mir gänzlich verändert. Nicht, weil jetzt der Mario Kunas ein Landeshauptmann ist. Und ich.
Na gut, da gibt es ja einige, bei denen ich das überhaupt sagen, gut. Wir brauchen nicht mehr so viele Bundesländer.
So, wenn ich sehe, dass das Fiasko in diesem Staat, das budgetäre Fiasko in diesem Staat, zu 7% von den Bundesländern ausgelöst wird und zu 93% vom Bund, dann ist es eine echte, ja, es ist so, dann ist das eine echte Umverteilung der Schuld des ganzen Wahnsinns. Die Bundesländer können für dieses Budgetchaos in Wahrheit gar nichts. Ich bin der Meinung, die Bundesländer müssen in Vorlage treten, sie müssen besser werden, sie agieren teilweise aus parteipolitischen Überlegungen und nicht aus staatspolitischen Überlegungen. Ich sehe aber diese Regelungen in allen anderen europäischen Ländern auch. Ich sehe in Frankreich die Präfekturen, die in Wahrheit die Landeshauptleute abbilden. Ich sehe in Deutschland die Ministerpräsidenten, die die Landeshauptleute abbilden. Ich sehe die Regierungsbezirke, die in ihrer Größe, beispielsweise Bayern, Regierungspräsident in einem Regierungsbezirk, Oberbayern, Niederbayern, das entspricht der Größe unserer Bundesländer. Das heißt, du brauchst überall Strukturen. Und die Strukturen, die näher am Menschen sind, sind lösungskompetenter als die, die weiter weg von den Menschen sind. Sehe ich so. So. Also ich sehe, dass nicht, das Hauptproblem ist bei mir nicht das Bundesland an sich, sondern das Hauptproblem ist dieses parteipolitische Denken. Ich habe langsam den Eindruck, die Parteien sagen, oh, das sind die ganze Struktur, das sind ein Bundesländer, das sind ein paar Ministerien, 12 oder 14, wow, das ist geil, das sind 30.000, 40.000 Leute, die wir besetzen können mit unseren Parteigängern. Und ich glaube, so trivial ist es am Ende. Und da will keiner darauf verzichten. Da geht es nicht einmal um inhaltliche Vorschläge. Natürlich haben wir das Problem mit der Zuwanderung. Ich habe es im Übrigen in meinem Buch Ab nach Hause beschrieben. Du kannst nicht eine Wohnsitzbevölkerung um 1,6 Millionen Menschen in Österreich erhöhen von 2000 bis 2026. Im Übrigen sind das nicht Staatsbürger größtenteils, sondern das sind nicht Menschen, die keine Staatsbürgerschaft haben.
Familiennachzug.
Auch unter anderem Hunderttausende, 1,6 Millionen Menschen erhöhen, aber die Systeme sind zurückgefahren. Die Spitalsbetten sind seit 25 Jahren gleich. Die Anzahl der niedergelassenen Ärzte, der Ärzte ist gleich. Die niedergelassenen Ärzte werden immer weniger. Warum? Genau. Weil die niedergelassenen Ärzte Privatordinationen machen.
Aber auf genau das verlasst sich das Budget.
Genau, weil sie sagen, weißt du warum? Sie brauchen einen Dolmetscher, ja. Und zwar Sicherheitskräfte, ja, genau. Dass sie überhaupt ihre niedergelassenen Ordinationen machen. Mhm. Und sie verdienen am Bettel. Mhm. Und in der Privatordination verdienen sie mal so viel und haben geregelte Arbeitszeit. Mhm. Auf das nimmt die Regierung keine Rücksicht. Die Menschen haben ihre persönliche Freiheit. Ein Arzt ist ja kein Lakai eines Staates, der sich wie in der Diktatur, in der SED einteilt. Also, du übernimmst jetzt den Kolchosenarzt von, weiß ich nicht, Zwickau. So, das gibt's nicht mehr. So, und der Arzt sagt, Freunde, ich bin ja kein Trottel, dass ich dort in die Stadt reingehe oder in den Vorort reingehe, wo ich, weiß ich nicht, mit 90% meiner Patienten nicht einmal mehr unterhalten kann. Ja. Dann mache ich eine Privatordi auf, um mehr Geld. So, und das passiert. Das heißt, die Realität überrollt den politischen Anspruch. Und daraufhin hat diese Regierung keine Antwort. Und ich sehe das in Wahrheit desaströs.
Und einen Punkt habe ich auch noch vergessen bei dem Budget.
Ja, du wolltest schon Schluss machen.
Es gibt keinen Puffer. Entschuldigung, aber es gibt auch keinen Puffer. Also das war also, dass du ein Budget schaffst, ich meine, ist der Situation, ja, kann man sagen, wenn das fair klingen soll, okay, gut, ist halt gerade wirtschaftlich schwierig, so einen Puffer zu schaffen, aber das wird nicht halten. Die Lage allgemein ist zu volatil, als dass da nichts passieren wird, ja, also
Na gut, schwierig. Vielen Dank an euch beide. War eine durchaus, glaube ich, kurzweilige Diskussion. Ich hoffe, Ihnen zu Hause hat es auch gefallen. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.